Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Der russische Staat, der zeigt jetzt, was er mit solchen Leuten anstellt. Und das sieht man jetzt in diesen Fotos und Bildern. Des Weiteren geht es darum, diesen Volkszorn in die aus Putins Sicht richtige Richtung zu lenken, nämlich gegen die Ukraine.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und momentan wieder auf dem Weg in die Ukraine. Vorher möchte ich darüber sprechen, was in Moskau passiert ist beim ISIS-Anschlag, wo mindestens 137 Menschen getötet wurden. Und es gibt viele, viele Fragen. Wo kamen diese ISIS-Terroristen plötzlich her? Warum versuchen Putins Propagandisten der Ukraine jetzt die Schuld zu geben? Was will Putin mit den brutalen Folterungen, die er in aller Öffentlichkeit zeigt, erreichen? Und droht uns auch in Deutschland jetzt eine ISIS-Terrorwelle? Viele Fragen, auf die ein Mann Antworten hat. Peter Neumann, er ist Professor am King's College und der Terror- bzw. ISIS-Experte. Er war hier schon einmal im Podcast, als es um Gaza ging. Und ich freue mich sehr, dass Peter jetzt wieder da ist. Hallo, Peter.
Hallo, Paul.
Ich habe selbst als Reporter viel aus dem Irak, aus Syrien berichtet, überall dort, wo es den ISIS-Terror gab. Und viele Nicht-Experten, sage ich jetzt mal, haben sich daran gewöhnt, dass ISIS nicht mehr so richtig da war. Warst du überrascht von diesem Anschlag jetzt in Russland?
Also nicht direkt überrascht, denn wir haben schon in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, dass sich da was verändert hat. Es war kein ganz falscher Eindruck. Der IS, sein Kalifat im Irak und in Syrien, war ja 2018, 19 mehr oder weniger besiegt. Da war nur noch ganz, ganz wenig übrig. Und die Kämpfer, die da dabei waren, haben sich entweder zurückgezogen oder sind nach Afrika gegangen. Konflikte, die eigentlich mit dem Westen oder mit Russland zum Beispiel nicht so viel zu tun hatten. Und dann hat sich was geändert vor ein, zwei Jahren. Ich habe das gemerkt, als ich mir, und ich mache das immer, ich schaue mir immer die Pressemitteilungen des Generalbundesanwalts an, weil da immer viel drüber drinsteht, wer da verhaftet wird. Und da kamen eben immer häufiger auch Pressemitteilungen, wo drin stand, dass Tadschiken, Usbeken, Kirgisen verhaftet wurden. Und das hat mich gewundert, weil man die eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte als IS. Und das war eben der Anfangspunkt von ISPK, diesem Ableger des Islamischen Staates in Afghanistan beheimatet, aber sehr aktiv in Zentralasien, die sehr ambitioniert, sehr aggressiv sind und seit eben ungefähr zwei Jahren versuchen, jetzt wieder im nicht-muslimischen Ausland, auch im Westen, aber eben auch in Russland, Operationen durchzuführen.
Warum, Peter, hat sich dann dieser ISIS-Ableger ausgerechnet Moskau ausgesucht?
Das hat zwei unterschiedliche Gründe. Erstens geht es ja nicht nur um Russland für ISPK. Die haben Anschläge gemacht in der Türkei, im Iran. Die haben Anschläge in Westeuropa versucht, jetzt in Russland. Man braucht, wenn man aus Zentralasien kommt und Dschihadist ist, keine besonders große Rechtfertigung dafür, Russland als Feind zu sehen. Die Russen sind im Prinzip seit den 80er Jahren, seit dem ersten Afghanistan-Krieg, eigentlich immer auf der anderen Seite, haben gegen die Mujahideen gekämpft. In den 90ern, 2000ern die Situation in Tschetschenien, im Kaukasus, wo auch Dschihadisten gegen Russland, gegen Moskau gekämpft haben. Dann in den 2010er Jahren natürlich Putin auf der Seite der Assad-Regierung und gegen die Islamisten in Syrien. Also von daher braucht es da keine große Rechtfertigung. Da kommt natürlich noch dazu, dass ISPK, also dieser Ableger, besonders in Zentralasien rekrutiert, also in vormaligen Sowjetrepubliken, in Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan. Und das sind viele Kämpfer, die eben mit Russland als Feindbild aufgewachsen sind. Und das hat sich auch in der Propaganda dieser Gruppe reflektiert. In den letzten zwei Jahren war Russland immer wieder als Ziel genannt. Also insofern, keiner, der sich mit dieser Gruppe beschäftigt, war überrascht davon, dass Russland auch ein Ziel für diese Gruppe ist.
Du sprichst es an. In den letzten Tagen war viel die Rede von Tadschiken. die dort eben diesen Terroranschlag verübt haben sollen. Was ist da der Hintergrund, was sie motiviert, bei ISIS dabei zu sein?
Also bei den Tadschiken ist es so, da sind offensichtlich diese Leute vom ISPK auf ein Reservoir von Rekruten gestoßen, was sehr empfänglich ist für die Botschaft des ISPK. In Tadschikistan selbst, das ist eine Diktatur, die grenzt an Afghanistan, ist auch immer wieder von diesem Konflikt betroffen. Eine Diktatur, wo es auch eine Opposition gibt seit vielen Jahrzehnten, die islamistisch ist, die auch in den Dschihadismus abgedriftet ist, wo es ein großes Personenpotenzial gibt. Das ist erstmal die Situation in Tadschikistan selbst. Dann kommt dazu, dass ISPK eben auch sehr, sehr aktiv rekrutiert, nicht nur in Tadschikistan selbst, sondern in der Diaspora. Und in Russland sind Tadschiken, das sind sozusagen die Leute, die für sehr wenig Geld arbeiten, die oftmals auch illegal dort sind, die auch vulnerabel sind für die Ansprache des IS. Und auch in Deutschland, Westeuropa, gibt es viele geflüchtete Tadschiken, die in keiner besonders guten Situation sind und die sich eben ansprechen lassen für den ISPK und wo das häufig auch funktioniert. Also der ISPK rekrutiert aktiv in Tadschikistan selbst, aber eben auch in der tadschikischen Diaspora.
Peter, jetzt ist es ja normalerweise so, dass nach einem Terroranschlag, wo es ein solch klares Bekennerschreiben gibt, wie nach dem, was in Moskau passiert ist, so, dass es keine anderen Verdächtigungen mehr gibt. Bevor wir darüber sprechen, was Wladimir Putin und die Propagandisten jetzt in der letzten Woche getan haben, einmal die Frage an dich als Experten: Wie sicher bist du, dass das, was dann von diesen ISIS-Kanälen kam, also das Bekennervideo, die Bekennerschreiben, dass das authentisch ist, dass das echt ist, also dass es wirklich ISIS war?
Also ich kann dir sagen, Paul, aus meiner Erfahrung, du kennst mich ja schon seit vielen Jahren eben immer wieder durch diese IS-Anschläge. Ich war mir selten so sicher. Wir hatten bereits am Freitag die erste Nachricht des IS, eine authentische Nachricht, authentisch deswegen, weil sie über die richtigen, das heißt die offiziellen Kanäle des IS verbreitet wurde. Das ist für Experten immer, sage ich mal, der Goldstandard. Kommt das über die richtigen Kanäle? Kommt das von IS selbst? Und das kam vom IS selbst. Die Sprache hat gestimmt, das Format hat gestimmt. Es hat natürlich auch alles zusammengepasst mit dem Kontext, mit der Art und Weise, wie der Anschlag verübt wurde. Und dann war es eben nicht nur diese eine Nachricht. Dann kam eine zweite Nachricht, dann kam eine dritte, eine vierte Nachricht. Mit immer mehr Details, auch Insiderwissen und natürlich auch mit diesem Video, was dann veröffentlicht wurde, das von den Attentätern selbst gefilmt wurde. Also wir hatten ein Video von den Attentätern selbst gefilmt, das über offizielle IS-Kanäle verbreitet wurde. Und an dem Punkt muss man einfach sagen, es gibt überhaupt keinen Zweifel mehr.
Du sagst, es gibt keinen Zweifel mehr. Gleichzeitig wurden danach viele Verschwörungstheorien verbreitet. Wir sprechen gleich auch darüber, aber noch einmal die Frage, warum ausgerechnet Russland zu dieser Zeit? Also was will dieser ISIS-Ableger mit diesem Terroranschlag erreichen?
Ich glaube, die Hauptmotivation dieses IS-Ablegers ist, sich selbst als die größte und wichtigste, als die Führergruppe innerhalb des IS zu etablieren. Das versuchen die seit 2 Jahren mit Anschlägen nicht nur in Russland, sondern auch Anschlägen zum Beispiel im Iran, Anschlägen in Istanbul, Anschlagsplänen in Westeuropa. Und die wissen natürlich ganz genau die Art und Weise, wie man innerhalb des dschihadistischen Lagers, innerhalb des IS sich selbst berühmt macht, sich selbst sozusagen als Führer der Gruppe etabliert ist, indem man große Anschläge im nichtmuslimischen Ausland durchführt. Russland ist ein Land, aber ist nicht das einzige Land. Russland ist immer schon ein Feind für Dschihadisten gewesen. Dschihadisten brauchen keine große Rechtfertigung, um zu sagen, wir kämpfen jetzt gegen Russland. Und viele der Rekruten des ISPK kommen genau aus dieser Region, sind Zentralasiaten und besonders Tadschiken findet man eben häufig auch in Russland. Also das passt alles zusammen. Und wie gesagt, es ist wichtig zu betonen, dass das nicht eine Kampagne gegen Russland per se ist. Natürlich ist Russland ein Feind, aber der ISPK versucht seit 2 Jahren überall im nicht-muslimischen Ausland, in Westeuropa, in der Türkei, sogar im Iran, also im nicht-sunnitischen Ausland, ebenfalls Anschläge zu verüben. Moskau ist ein Beispiel dafür und dort, wo es besonders gelungen ist aus deren Sicht.
Jetzt gab es vor diesem Anschlag Warnungen ausgerechnet von den Amerikanern, also von der US-Regierung, dass es eine Anschlagsgefahr, eine Terrorgefahr gibt. Und man hat sogar gewarnt vor großen Menschenansammlungen. Was sich viele gefragt haben, Amerikaner und Russen durch den Ukraine-Krieg sind zu, man kann sagen, Feinden wieder geworden, wenn sie es nicht schon immer waren. Warum waren die USA in so einem Fall?
Erstmal ist es wichtig, genau diese Warnungen hervorzuheben. Also es gab selten so konkrete Warnungen. Ja, also das war eine Warnung, am 7. März wurde die veröffentlicht, auch auf der Webseite der amerikanischen Botschaft. Da stand eben nicht nur drin, wir rechnen mit Anschlägen, das hört man ja häufiger, stand drin, große Menschenansammlung, innerhalb weniger Tagen möglicherweise Konzerte. Also so eine konkrete Warnung kriegt man wirklich selten. Warum haben die Amerikaner das kommuniziert? Unterschiedliche Gründe. Erstens, die Amerikaner haben ein Prinzip und das ist sogar steht sogar im Gesetz, dass selbst feindliche Staaten vor Terroranschlägen dieser Art gewarnt werden sollen. Weil man sagt, wir halten diese Art von Terror für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und selbst wenn wir mit einem Land Probleme haben, wie zum Beispiel Russland, geben wir diese Warnung trotzdem weiter. Zweitens macht man das aus Gründen der sogenannten Reziprozität. Und auch in der Vergangenheit war es so, dass selbst Russland, wenn es Hinweise auf Anschläge hatte in Amerika, Amerika gewarnt hat. Und Amerika sagt sich jetzt, wenn wir weiter auch von möglicherweise feindlich gesinnten Staaten Hinweise auf Anschläge in unserem Land bekommen wollen, dann müssen wir das Gleiche für die tun. Das ist ein zweiter Grund. Und der dritte Grund und der wahrscheinlich offensichtlichste Grund, deswegen wurde das auch auf der Webseite der amerikanischen Botschaft veröffentlicht, ist, dass die Amerikaner natürlich eine Pflicht haben, ihre eigenen Staatsbürger zu schützen und vor solchen Anschlägen zu warnen. Insofern war dieser Hinweis auch eine Art Reisewarnung, nämlich an möglicherweise Amerikaner, die sich aktuell in Russland oder in Moskau aufhalten. Passt auch auf euch auf. Wir haben Hinweise darauf, dass da ein Anschlag kommen könnte. Also es gibt gute Gründe, mehrere Gründe, weshalb Amerika die Russen und die russische Öffentlichkeit und Amerikaner in Russland vor diesen Anschlägen warnen sollte.
Peter, jetzt muss man vielleicht nochmal für die erklären, die sich nicht so viel mit Geheimdiensten auseinandersetzen wie du oder wie auch viele im politischen Berlin. Wie kann es sein, dass die Amerikaner so konkrete Warnungen haben, die sie dann auch an Russland weitergeben, die Konzerte betreffen? Dann passiert tatsächlich dieser Anschlag bei einem Konzert. Warum konnte Russland das nicht verhindern? Hat man es gar nicht erst versucht? Oder wie muss man sich so eine Warnung vorstellen? Warum kriegt man es dann nicht hin, die wahrscheinlichen Täter eines Anschlags, der dann ein paar Tage später passiert, zu finden? Also woher haben die Amerikaner die Information? Und wieso reicht es nicht aus, dann am Ende auch diesen Anschlag zu verhindern? Das ist ja nicht das erste Mal, dass vor Anschlägen gewarnt wurde und diese Anschläge dann am Ende auch tatsächlich passiert sind.
Also auf die erste Frage lautet die Antwort, die Amerikaner haben ein Spionagenetzwerk, das seinesgleichen sucht. Und da steht vor allem immer die sogenannte NSA im Vordergrund, also diese Abhöragentur, die die Amerikaner haben mit ihren Satelliten überall auf der Welt, die im Prinzip bei bestimmten Themen wirklich sehr, sehr viel Kommunikation absaugt. Und wir wissen auch, und ich weiß das auch, dass westliche Geheimdienste und besonders die Amerikaner seit 2 Jahren ungefähr sehr, sehr auf diesen IS-Ableger in Afghanistan fokussiert sind. Dass das sehr für die im Vordergrund steht und dass das für die eine Priorität ist. Man kann also davon ausgehen, dass die Amerikaner alles, was mit ISPK zu tun hat, da die Kommunikation absaugen und dass denen offensichtlich eine Kommunikation in die Hände gefallen ist oder dass sie das entdeckt haben, die mit diesen geplanten Anschlägen in Russland zu tun hat. So haben die das wahrscheinlich gefunden und das haben sie eben weiter kommuniziert.
Also klassisch, nur damit wir es verstehen, klassisch mit Handykommunikation. Also du gehst davon aus, dass Kommunikation in Afghanistan aufgeschnappt wurde, wo darüber gesprochen wird, dass es einen Anschlag in Russland geben könnte. Warum telefonieren die darüber? Wissen die das nicht?
Ja, also es ist entweder Handykommunikation in Afghanistan, es ist entweder Internetkommunikation, also textbasierte Kommunikation. Und es muss nicht unbedingt innerhalb Afghanistans sein. Es kann ja zum Beispiel auch vorstellbar sein, dass das Kommunikation ist von Afghanistan nach Russland, wo dann Anweisungen gegeben werden. Also das ist alles vorstellbar. Wie genau, was genau das für eine Kommunikation war, lässt sich schlecht sagen. Es ist wahrscheinlich, dass es eine elektronische Kommunikation war, die abgefangen wurde. So ist das ja auch bei vielen Anschlagsplänen in Deutschland, wo es dann immer wieder heißt, der erste Hinweis kam von einem ausländischen Nachrichtendienst. In fast allen Fällen sind das die Amerikaner, die eben eine bestimmte Kommunikation abgefangen haben und die das dann eben in solchen Fällen an die deutschen Behörden weiterleiten. Auch das ist hier wahrscheinlich passiert. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, nämlich warum haben die Russen darauf nicht reagiert? Und das ist eigentlich der große Skandal. Und wenn das in Deutschland passiert wäre, dann würden wir jetzt eine Riesendiskussion darüber haben, warum das passiert ist. In Russland natürlich nicht, weil das ist kein normales Land, das ist kein freies Land. Und wir hatten vor 5 oder 6 Tagen noch Wladimir Putin, wie er sich hingestellt hat, auf diese Warnungen angesprochen wurde und das nicht nur in den Wind geworfen hat oder abgewiesen oder zurückgeworfen hat, sondern das fast sogar lächerlich gemacht hat und das dargestellt hat als eine Art der psychologischen Kriegsführung. Das war natürlich klassisch Projektion. Der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Amerikaner tatsächlich ernsthaft ihm einen Hinweis auf einen bevorstehenden terroristischen Anschlag geben würden. Der hat geglaubt, die Amerikaner tun das, um Instabilität innerhalb Russlands auszulösen. Und deswegen, das vermute ich, ist der Grund, weshalb Russland sich nicht dementsprechend verhalten hat.
Jetzt gibt es einzelne Tatverdächtige, die vorgeführt wurden mit brutalst möglicher Härte. Mich hat das fast ein bisschen an das Mittelalter erinnert. Also es gibt Bilder, die Verdächtige zeigen mit großen Schrammen im Gesicht, Blutergüsse unter den Augen. Ein Mann trägt einen provisorischen Verband am Ohr, einer liegt weggetreten in einem Krankenstuhl und einer wurde mit einem Gurt am Bauch fixiert und im Schritt ist ein Katheter zu sehen und offenbar gab es massive Folterungen mit Elektrosystemen, die wir dort in den letzten Tagen gesehen haben. Was ist die Strategie dahinter, denkst du? Will Putin damit von den eigenen Fehlern ablenken, dass er diese Tatverdächtigen jetzt so vorführt und auch ja fast stolz zeigt, wie man sie foltert?
Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine sogenannte False Flag oder eine falsche Flagge war, dass das etwas war, was von Putin zugelassen wurde oder sogar selbst organisiert wurde. Ich denke, das ist für Putin erstmal eine unglaublich unangenehme Situation, dass also dieser Anschlag passiert ist, der Mann, der den Russen versprochen hat, er sorgt für ihre Sicherheit. Und dass das noch dazu passiert ist, nachdem er 4 Tage davor die Warnungen total verworfen hat. Eine unangenehme Situation. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man damit? Und Putin hat 2 Ziele oder 2 Prioritäten. Erstens, er muss dafür sorgen, dass dieses Versäumnis, eigentlich dieser Skandal, dass er diese Warnung nicht ernst genommen hat, dass das nicht in der Erinnerung der Russen haften bleibt. Zweitens muss er dafür sorgen, dass der Volkszorn in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Die Leute in Russland, die ärgern sich ja über diesen Anschlag. Die sind ja total wütend. So viele Menschen tot. Wie konnte das passieren? Was Putin eben nicht zulassen kann, ist, dass die Schlussfolgerung ist, dass Putin daran schuld hat, dass die Sicherheitsbehörden versagt haben. Nein, die Schlussfolgerung muss sein, erstens die Sicherheitsbehörden, der russische Staat, der zeigt jetzt, was er mit solchen Leuten anstellt. Und das sieht man jetzt in diesen Fotos und Bildern. Des Weiteren geht es darum, diesen Volkszorn in die aus Putins Sicht richtige Richtung zu lenken, nämlich gegen die Ukraine. Das ist ihm zum Teil auch schon gelungen. Ja, diese ganze russische Desinformationskampagne, die wir seit 2 Tagen sehen, da geht es nie um ISIS. Putin hat ja bei seiner Ansprache gestern den IS noch nicht mal erwähnt. Es geht nur um Ukraine. Er behauptet, es waren die Ukrainer, die CIA hat das koordiniert und wir müssen uns jetzt gegen die Ukraine wehren. Wir müssen gegen die Ukraine zurückschlagen. Also er versucht, eine aus seiner Sicht eigentlich unangenehme, peinliche, schlimme Situation in etwas Positives für sich und seine Sache und seinen Krieg umzumünzen. Und ich befürchte, das gelingt ihm auch zum Teil.
Das ist für mich das große Rätsel, wie ihm das gelingen kann, denn auch in Russland leben die Menschen ja in einer globalisierten Welt, sind von einigen Informationen zwar abgeschnitten, aber haben natürlich Zugang zu bestimmten sozialen Netzwerken. Sie könnten darüber informiert sein, über das, was du gesagt hast, nämlich, dass es sehr klare ISIS-Aussagen dazu gibt, dass es diese Videos gibt, dass eben nichts darauf hindeutet, dass es die Ukrainer waren. Wie erklärst du dir das?
Also das ist ja ganz interessant und ich folge ja auch diesen ganzen russischen Kanälen, um zu sehen, was jetzt die Linie ist und wie die das spinnen. Die Tatsache, dass es Warnungen gab der Amerikaner, wird jetzt von den Russen so dargestellt, dass diese Warnungen eigentlich Teil der Verschwörung waren. Dass diese Warnungen der Amerikaner, sage ich mal, die russische Bevölkerung schon darauf konditionieren sollten, dass da ein Fake-Anschlag vom IS kommt. Ja, also es wird total in das Gegenteil getwistet. Und was die Information der Bevölkerung angeht, muss man natürlich sagen, klar, es gibt jüngere Russen, die sind in sozialen Medien aktiv, aber die ältere Bevölkerung, die vor allem Fernsehen schaut, die kriegt eben nur die russisch-staatliche Seite der Information. Das ist genau das, was Putin möchte. Und selbst im Westen funktioniert das zum Teil. Also ich gebe seit gestern Interviews im Prinzip nonstop. Bei keinem anderen Anschlag gab es so viele Zweifel. Bei keinem anderen Anschlag, islamistischen Anschlag, gab es nach der aktuellen Tatsachen, nach der aktuellen Situation, gab es sogar prominente Politiker, die gesagt haben, die Faktenlage sei nicht klar. Was ist an dieser Faktenlage nicht klar? Es ist ganz, ganz eindeutig, dass das der IS war. Und es ist natürlich das Ziel der russischen Desinformation, da Zweifel zu streuen. Und seit 24 Stunden werden da alle möglichen Informationen rausgepumpt. Vieles davon ganz offensichtlich falsch. Aber das Ziel ist einfach, so diesen Eindruck zu erwecken, da ist möglich, das steht noch nicht fest, dass das der IS war. Aber es stand selten so sehr fest wie bei diesem Anschlag.
Und du sprichst es an, es funktioniert teilweise auch im Westen. Es gab zum Beispiel einen Tweet der Süddeutschen Zeitung und auch einen dazugehörigen Artikel, wo ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, he said, she said Journalismus betrieben wurde, im Sinne von, aber die Russen sagen dies und die Ukraine sagt das.
Genau.
Als gäbe es doch eine Möglichkeit, dass die Ukraine dahinter steckt. Wie erklärst du dir das?
Also das war ein ganz, fast schon perfider Artikel, wo man sich eigentlich gedacht hat, wie kann sowas in der Süddeutschen Zeitung erscheinen? Das ist meiner Meinung nach eher etwas, was ich im Magazin wie kompakt vermutet hätte. Da wurde also alles Mögliche zusammen konstruiert, um eine Verbindung mit der Ukraine zu postulieren, zu spekulieren. Und es wurde sogar noch absichtlich, glaube ich, vermischt und verwechselt, der Kaukasus mit Zentralasien. Ja, also Tadschikistan, Tschetschenien, alles dasselbe. Und dabei kommt dann heraus, dass alle, die Russland nicht besonders mögen, offensichtlich unter einer Decke stecken und in einer Koalition sind. Was bedeutet, nach Angaben des Artikels, es gibt eine mögliche Koalition zwischen dem IS und der Ukraine, was auf null Fakten beruht, was an den Haaren herbeigezogen ist, aber was offensichtlich gedruckt wurde. Und das gab es in der Vergangenheit auch noch nicht, dass Qualitätsmedien in Deutschland auf sowas reinfallen und im Prinzip das Spiel der russischen Propaganda betreiben. Ich halte das wirklich, ich habe mich da wirklich geärgert gestern, als ich diesen Artikel gelesen habe, weil das wirklich faktenfrei war, weil ich nicht vermutet hätte, vielleicht in meiner Naivität, dass die Süddeutsche Zeitung so etwas drucken würde.
Auf der anderen Seite gab es ebenfalls viele Spekulationen, Gerüchte und wilde Theorien, nämlich, du hast es schon angesprochen, eine mögliche False-Flag-Operation von Putin. Also direkt nach dem Anschlag wurde die Frage gestellt, wie groß das Interesse von Putin sein könnte am Ende, dass es so einen Anschlag gibt mit so vielen Toten und dass das die Wut und die Aggression, so wie wir sie ja jetzt sehen, auf die Ukraine noch einmal extremer machen könnte, dafür sorgen könnte, dass mehr Leute sich mobilisieren lassen wollen, freiwillig an die Front gehen, also noch weiter auf Krieg und Aggression gegen die Ukraine umstellen. Und viele dieser Leute, die darüber zumindest spekulieren, verweisen eben auf Putins Historie. Und da gibt es eine Reihe von Sprengstoffanschlägen auf Wohnhäuser im Jahr 99, wo es sehr viele Bombenattentate gab, bei denen fast 360 Menschen ums Leben kamen und über 1000 verletzt wurden. Und diese Terroranschläge damals im Jahr 99, so sagen Experten auch heute, waren Auslöser oder Anlass zumindest in der Öffentlichkeit, den Tschetschenienkrieg zu beginnen und in den Worten Putins damals zur Bekämpfung von 2000 Terroristen. Nach dieser Anschlagsserie gab es Versuche, das aufzuklären. Das wurde dann blockiert. Duma-Abgeordnete sind gestorben. Und es gibt bis heute viele, die glauben, dass das das Werk der Regierung von Putin war, um eben diesen Tschetschenienkrieg zu provozieren. Gibt es irgendetwas, was aus deiner Sicht darauf hindeutet, dass Putin hier mit ISIS gemeinsame Sache gemacht haben könnte?
Erstmal, du hast recht, diese Anschläge von 1999 sind nach wie vor umstritten. Es gibt auch Ungereimtheiten, es wurde nicht richtig ermittelt. Also ich halte das in dem Fall der Anschläge von 1990 durchaus für möglich. Was jetzt die aktuellen Anschläge geht, bin ich eher skeptisch. Aus dem einfachen Grund, welchen Sinn würde es für Putin machen, sich vor 5 Tagen noch vor die Öffentlichkeit zu stellen und die Warnungen der Amerikaner in den Wind zu schlagen, sich darüber lächerlich zu machen und zu sagen, im Prinzip, wir haben alles unter Kontrolle. Denn das lässt ihn ja jetzt eigentlich sehr nachlässig und sehr schwach aussehen. Also wenn er tatsächlich etwas geplant hätte oder wenn er tatsächlich das durchgehen hätte lassen wollen, dann hätte er sich nicht öffentlich so exponiert. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass es sich hier um einen Anschlag handelt, der von Putin selbst zugelassen oder eingefädelt wurde. Nicht zuletzt, weil Putin ja eigentlich ziemlich, wenn wir ehrlich miteinander sind, ziemlich fest im Sattel sitzt. Der ist gerade wiedergewählt worden mit seinen angeblichen 88%. Es gibt in Russland selbst keine große Opposition gegen ihn. Jetzt also eine solche Situation herbeizuführen, wo natürlich eigentlich unter normalen Bedingungen die Menschen kritische Fragen stellen, Fragen, wie konnte es den Sicherheitsbehörden passieren, das ist ein Risiko, wo man sagen muss, das wäre eigentlich total unnötig gewesen und sicher wäre es unnötig gewesen, sich vor die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, alles ist unter Kontrolle. Also insofern glaube ich bei diesem Anschlag, das tatsächlich etwas, was die Russen wahrscheinlich nicht wussten, auch wenn man natürlich jetzt im Rückblick dann nachschaut und sagt, warum hat das nicht gestimmt, warum hat dies nicht gestimmt. Aber für mich gibt es momentan noch keinen definitiven Beleg dafür, dass da tatsächlich eine False Flag geplant war.
Peter, wie muss man sich das vorstellen? Du hast es gesagt, Putin hat sich mehr oder weniger witzig oder lächerlich gemacht über diese Warnungen der Amerikaner. Aber nun ist es ja so, er ist selbst Geheimdienstler. Er könnte doch einschätzen, welche Warnungen der Realität entsprechend, völlig unabhängig davon, wie er es propagandistisch ausschlachten will. Aber gehst du davon aus, dass sich der russische Geheimdienst gar nicht darum gekümmert hat und einfach gesagt hat, alles, was die Amerikaner sagen, stimmt eh nicht? Ist es so weit, dass selbst Experten nicht mehr auf seriöse Informationen dann reagieren?
Du hast schon recht, man muss erstmal unterscheiden zwischen Putin und den Sicherheitsbehörden selbst. Ich glaube, vielleicht bei den Sicherheitsbehörden war es so, wie es manchmal auch im Westen ist, dass man einfach, dass durch eine bestimmte Situation die Aufmerksamkeit so fokussiert ist, dass andere Dinge als Konsequenz dessen nicht mehr so wichtig erscheinen oder dass man sich selbst einredet, man hat die unter Kontrolle. Und natürlich Seit Februar 2022 ist der gesamte russische Sicherheitsapparat auf diesen Krieg, auf den Aggressionskrieg Russlands in der Ukraine fokussiert und andere Dinge sind keine so große Priorität mehr. Und das bedeutet nicht, dass man da jetzt absichtlich nicht mehr hinschaut, sondern dass man schlicht und einfach nicht mal die Kapazität hat, das so genau zu beobachten, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Und was Putin selbst angeht, wissen wir doch vom Februar 2022, dass der durchaus, obwohl er selbst es eigentlich besser wissen müsste, selbst in seiner eigenen Blase lebt. Ja, Februar 2022, die Strategie der Russen, die Strategie Putins beruhte darauf, dass alles ganz einfach sein würde, dass Zelensky eine Marionette des Westens ist, der sofort nach Amerika fliehen wird, dass die ukrainischen Militärs nicht kämpfen werden, dass der Westen sofort zusammenbrechen wird. Das alles waren Annahmen Putins, die auf seinen Geheimdienstinformationen beruht haben, die sich aber alle als falsch herausgestellt haben. Also ja, Putin ist ein alter Geheimdienstmann. Ja, er ist ein sehr cleverer und smarter Mann, aber er operiert eben auch in seiner eigenen Blase mit seinen eigenen Annahmen. Und die Tatsache, dass er diese amerikanischen Warnungen zurückgewiesen hat, gesagt hat, das ist psychologische Kriegsführung, das sagt uns eben auch etwas über die Art und Weise, wie Putin aktuell denkt und wie tief er in seinen eigenen Annahmen gefangen ist.
Ich möchte noch einmal kurz auf diese wirklich grausamen Folterbilder zurückkommen, jetzt unabhängig davon, dass das Terroristen sind, offenbar, oder Tatverdächtige zumindest. Wir haben da Bilder gesehen, wo diese Tatverdächtigen im Genitalbereich offenbar gefoltert wurden, mit Stromschlägen. Ist es wirklich, macht man das ausschließlich der Vorführung wegen oder versuchen die russischen Behörden irgendetwas rauszubekommen, was noch nicht klar ist? Wie erklärst du dir das, was wir da gesehen haben?
Sowohl als auch. Ich glaube, der Vorführungseffekt ist ganz, ganz wichtig. Der dient natürlich auch dazu, von den eigenen Versäumnissen abzulenken. Jetzt wird ja auch bereits darüber diskutiert, ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Und das wird bestimmt auch kommen. Aber es ist ganz wichtig für Putin jetzt sozusagen den Volkszorn in die richtige, aus seiner Sicht richtige Richtung zu lenken. Und diese Funktion haben diese Bilder. Was Folter angeht, bin ich mir sicher, dass die russischen Behörden sich auch davon etwas erhoffen an Informationen, dass sie sich erhoffen, Informationen darüber zu bekommen, wer sind die Hintermänner. Aber diese Informationen sind eben häufig, wie bei Folter, nicht unbedingt immer zuverlässig. Also ein Indiz zum Beispiel dafür ist, dass diese Verdächtigen jetzt erzählen, sie seien bezahlt worden oder sie hätten das nur wegen dem Geld gemacht. Ich habe mich schon mit einigen Terrorverdächtigen getroffen in verschiedenen Teilen der Welt, in Afrika zum Beispiel. Und wenn die in Haft sind, dann hörst du eigentlich von denen fast überall und ständig, dass sie eigentlich nur bezahlt wurden. Das ist eine ganz, ganz typische Geschichte, mit der man natürlich versucht, zu sagen, ich bin gar kein Fanatiker, ich bin jemand, der eigentlich nur gekauft worden ist, der das aus Verzweiflung gemacht hat und ich kann auch euch eigentlich helfen. Ja, also das ist eine ganz, ganz typische Geschichte, die eben häufig unter Folter zustande kommt. Das ist genau die Geschichte, die wir jetzt von diesen mutmaßlichen Terroristen auch wieder hören. Vielleicht stimmt das, aber wahrscheinlich, vermute ich, stimmt es nicht.
Peter, zum Abschluss, was sich natürlich viele Menschen jetzt auch fragen nach diesem ISIS-Terroranschlag in Moskau, wie gefährdet wir sind. Wir haben gesehen, dass Frankreich bereits die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen hat. Wie siehst du momentan die Lage?
Ich bin sehr besorgt und ich sage das auch seit einigen Monaten schon vor diesem Anschlag. Ich glaube, die islamistische, dschihadistische Terrorbedrohung ist wieder die größte. Also einige Jahre lang war es durchaus der Rechtsextremismus, aber nicht erst seit diesem Wochenende oder seit Weihnachten, sondern seit dem 7. Oktober ist die Bedrohung durch den Islamismus, durch dschihadistische Attentäter wieder die größte Terrorbedrohung in Deutschland. Der 7. Oktober, die Terroroffensive der Hamas, und alles, was danach gefolgt ist, hat natürlich Islamisten, Dschihadisten total mobilisiert, elektrisiert. Ja, wir hatten auch schon 3 oder 4 versuchte Anschläge in Deutschland, in NRW zum Beispiel, ein Gefährder, der Pro-Israel-Demonstrationen angreifen wollte, versuchte Anschläge auf Weihnachtsmärkte. Und jetzt kommt eben ISPK dazu, beziehungsweise war immer schon Teil davon, mit Verhaftungen überall in Deutschland, natürlich auch vor Weihnachten, diese versuchten Anschläge auf den Kölner Dom, die ja damals schon auf die Gefährlichkeit dieser Gruppe hingewiesen haben. Das war damals sehr, sehr konkret. Und die Einschläge kommen näher, sie werden häufiger. Und deswegen bin ich absolut dafür, das zu tun, was Frankreich auch gemacht hat, nämlich die Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe hochzusetzen und wirklich alles in diese Richtung zu lenken. Das ist die Priorität. Und das ist auch eine gefährliche Situation in Bezug auf die Europameisterschaft in Deutschland oder auch auf die Olympischen Spiele in Frankreich.
Was bedeutet das, wenn man diese Terrorstufe hochsetzt? Was können die Behörden dann machen oder die Polizei machen, was sie sonst nicht könnten?
Nein, dann gehen einfach viel mehr Ressourcen in diesen Bereich. Und es ist ja zum Beispiel immer die große Frage Gefährderüberwachung. Ne? Das wird ja immer gefragt. Wir haben da irgendwie 300 oder 400 Gefährder. Die werden natürlich nicht alle 24 Stunden am Tag überwacht. Die Frage ist, wo gehen die Ressourcen hin? Und wenn dann eben Islamismus die höchste Priorität hat, dann kriegt man eben auch mehr Beamte oder mehr mobile Einsatzkommandos, also diese Überwachungsteams, die dann eben solche Gefährder überwachen, möglicherweise dann eben auch Gefährder überwachen können, bei denen man vielleicht nicht davon ausgeht, dass die akut gefährlich sind, aber möglicherweise eine Gefahr darstellen. Ich glaube, das ist jetzt genau die Priorität, möglichst viele von diesen Gefährdern zu überwachen, möglichst 24 Stunden am Tag. Das wird nicht gehen in allen Fällen, aber sage ich mal, die Chancen zu verbessern, da erfolgreich zu sein, darum geht es jetzt. Und da könnte diese Hochstufung der Terrorgefahr einen Beitrag dazu leisten.
Du hast die EM angesprochen. Gehst du davon aus, dass die Europameisterschaft Target werden könnte?
Gehe ich davon aus, natürlich. Wir hatten ja oftmals in der Vergangenheit schon Sportveranstaltungen, auch Fußballspiele, wird ja häufig vergessen. Anschlag Bataclan im November 2015, da war ja auch ein Fußballspiel mit dabei, wo auch Deutschland gespielt hat, was ebenfalls Ziel war, wo glücklicherweise der Selbstmordattentäter es nicht ins Stadion geschafft hat, sondern sich davor bereits abgefangen wurde. Aber Sportveranstaltungen sind immer wieder auch Ziel. Ich glaube, Europameisterschaft ist absolut ein Ziel, große Menschenansammlungen, man kann sich leicht drunter mischen, aber natürlich auch die Olympischen Spiele in Frankreich mit dem israelischen Team, auch da natürlich Echos 1972, Olympiade in München, israelisches Team. Also da sind viele, viele Punkte, die den Sicherheitsbehörden Kopfzerbrechen bereiten werden.
Herzlichen Dank, Peter, für all deine Informationen. Ich bin dann die nächsten Tage wieder in der Ukraine und wir hoffen alle, dass dieser Terroranschlag nicht noch eine weitere Eskalation, wenn man denn davon überhaupt sprechen kann, denn es ist alles schon so sehr eskaliert, aber wir erleben auch jetzt in den letzten Tagen eben wieder verstärkt Luftangriffe auf Kiew und andere Städte. Also es scheint wieder auch dort möglicherweise eine Antwort zu geben von Putin auf das, was in Moskau passiert ist. Herzlichen Dank, Peter, für all deine Informationen und ich finde, dass du das immer so sehr auf den Punkt bringst, dass man es erstens versteht und zweitens wirklich mit mehr Wissen rausgeht. Vielen, vielen Dank für deine Informationen.
Vielen Dank und gute Reise morgen.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.